So, ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Abend. Oh, wenn ich hier so rumschaue, haben sich die Reihen richtig gefüllt, als ich hier vorne saß. Also krass, merkt man manchmal gar nicht so, wenn man hier sitzt, dass sich hinter einem so viel bewegt. Richtig, richtig stark. Hallo, natürlich noch einmal und natürlich auch, wenn du ganz besonders, wenn du neu bist oder das erste Mal hier bist, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und natürlich auch hallo an die Leute, die gerade eingeschaltet haben über heute das allererste Mal YouTube. Ja, heute machen wir das allererste Mal unseren Livestream per YouTube und ich finde, wir können alle mal einen Applaus an unseren Max geben, der das ermöglicht hat. Ja, das ist nämlich richtig, richtig stark. Wir wollen nämlich auch eine Gemeinde sein, ganz wichtig, die Menschen ehrt, ja, die auch die Mitarbeiter ehrt und das nicht nur bei Worten lässt, auch bei Applaus lässt, sondern auch einfach mal ein richtiges Lob ausspricht, ja, oder auch mehr. Das und die Leute auch ehrt, indem man sie zum Beispiel mal nach vorne holt, ja, das ist ganz wichtig. Aber das wollte ich jetzt nur mal so am Rande sagen. Das ist heute nicht Thema meiner Predigt. Fasten und Gebet, das ist nämlich unser heutiges Thema, sprudelnder Bach oder trockenes Flussbett. Und da möchte ich doch gleich mal fragen am Anfang, wie ging es euch denn in dieser Allianz Gebets- und Fastenwoche oder wie erging es euch denn in dieser Allianz Gebets- und Fastenwoche? Konntest du Gott erleben? Näher kommen? Hast du vielleicht sogar Neues über dich und deine Beziehung zu Gott herausfinden können? Also ich meine damit sowas wie die für dich richtige Zeit und Form zum Beispiel von Gebet. Oder das ist ja irgendwo bei jedem unterschiedlich. Ja, die einen beten morgens, die einen abends. Der eine braucht seine sogenannte stille Zeit, ja, so ein christliches Konzept. In seinem stillen Kämmerchen, wie Luther sagen würde, die stille Kammer. Die andere macht ihren Gebetsspaziergang, ja, da gehöre eher ich dazu. Und der dritte liest ein Buch über Spiritualität und begegnet Gott hier. Heute soll es vor allem um das Thema Gebet gehen. Fasten und Gebet Teil 1 sozusagen. Gebet ist bei uns Christen natürlich immer irgendwie ein Thema, oder? Also es war schon bei den allerersten Christen so gewesen, zur Zeit Jesu. Wir können uns das so vorstellen. Jesu hat begonnen zu lehren und die Menschen sind ihm dann in recht großer Zahl hinterhergegangen. Und Jesus erklärt den unterschiedlichsten Charakteren, Frauen, Männern, was Fasten und Gebet eigentlich ist, was es eigentlich bedeutet. Und ich möchte zu Beginn einfach mal kurz anschauen, zu was für Menschen Jesus denn eigentlich zu diesem Thema gesprochen hat. Wenn wir in die Bergpredigt schauen, ja, also es ist in Matthäus 5, dann sehen wir, dass Jesus erstens zu den Armen gesprochen hat, zweitens zu den Gesetzlichen, zu den Liberalen, zu den Sündern, den Reichen, den Verfolgten, den Selbstgerechten oder denen, die sich Sorgen machen. Und meine Frage an dich ist jetzt, zu welcher Gruppe gehörst du? Wir können echt mal versuchen, uns so ein bisschen in die damalige Zeit zurückzuversetzen. Die Juden damals, die hatten ja ein ziemlich klares Bild davon, wie man richtig beten sollte. Die wussten ganz genau Bescheid. Die hatten ein ziemlich klares Bild davon, wie betet man, und wie fastet man? Das hatten die viele Jahre gelernt. Die hatten ihr Bild, was es bedeutet. Und Jesus sagte sich, der hat sich damals gesagt, hey, wenn ich schon die Möglichkeit habe, über Gebet und Fasten zu sprechen, dann erkläre ich euch auch, was Beten effektiv bedeutet. Und ich habe euch dafür ein paar Bibelverse mitgebracht, nämlich aus dem Matthäusevangelium. In Matthäus 6, Vers 5 steht Folgendes. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler. Also es ist Jesus, der hier spricht. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Spannend, ja? Was sagt Jesus uns hier? Er meint damit, dass Gebet nicht dafür da ist, um vor anderen gut dazustehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, als ich ein, ich sag mal, junger Christ war, also rein von Glaubensjahren, ja, man kann ja auch 60 Jahre alt sein und noch ein junger Christ sein, ja, rein von Glaubensjahren her, da habe ich die Erfahrung gemacht als junger Christ, dass wenn es sowas gibt wie eine Gebetsgemeinschaft, übrigens ein sehr spannendes Wort, Gebetsgemeinschaft, und da ist ein, ich nenne es mal, bekannter Missionar oder großer Missionar, oder da ist ein großer Mann Gottes dabei, ganz bekannter Pastor, dann habe ich mich ganz häufig gar nicht so richtig getraut zu beten oder irgendwie Lust gehabt zu beten, ja, oder gar laut zu beten, ja, das war mir ganz unangenehm, laut beten. Das laute Beten ist ja eine Sache, die man eigentlich sehr häufig im Pfingstgemeinden wieder unseren pflegt. Und das ist eine, ich sag mal, Tradition auch, ja, die durch die Geschichte entstanden ist, die ich sehr gut finde. Das gemeinschaftliche Gebet. Auf jeden Fall, also kann ich mir als Christ, ich kam mir immer als Christ, wo ich laut gebetet habe, wie so ein Amateur vor, sage ich jetzt mal damals, ja. Also so ein Amateur mit einem Anfängergebet. Ja, also nicht erste Liga, sondern irgendwo, ja, keine Ahnung, welche Liga jetzt, ja, dritte Liga oder sowas. Ich bin überhaupt kein Fußballer, auf jeden Fall nicht gut, ja, Regionalliga vielleicht. Ich habe immer so gedacht, okay, ich habe so ein Anfängergebet. Ein Gebet, das nicht so schön und geschliffen ist wie das von vielen Geschwistern, die schon einige Glaubensjahre mehr auf dem Buckel haben als ich. Und es war mir am Anfang echt unangenehm gewesen. Kennst du das auch? Also ich kenne das. Und die Sache ist, bei Gebet geht es nicht darum, ob es super schön formuliert ist. Es ist Gott völlig egal, ob deine Worte schön formuliert sind. Weil, egal wie schön du dein Gebet formuliert hast, Gott schaut auf dein Herz. Das ist immer so eine ganz wichtige Grundregel. Gott schaut in unser Herz. Und Gebet ist nämlich eine Herzenssache zwischen dir und zwischen Gott und nicht zwischen dir und irgendwelchen Menschen. Dir kann es völlig egal sein, wie andere Menschen dein Gebet finden. Und unser zweiter Bibelvers aus Matthäus, der steht in Matthäus 6, Vers 7. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Und hier in dem Bibelvers sind die Menschen gemeint, die denken, wenn ich 20 Mal das Vaterunser bete oder 30 Mal den Rosenkranz, ja, dann kann ich Gott gnädig stimmen. Und hier spricht Jesus genau das an. Er greift quasi genau diese Religiosität, die greift er an, die glaubt, mit den richtigen Worten, mit den schönen Worten könnten wir irgendwie Gott gnädig stimmen, mit irgendeiner schönen Formulierung. Jesus sagt hier zu den Leuten und er sagt auch zu uns, dass es nicht darum geht, irgendwas vorzuspielen. Deine Beziehung zu Jesus sollte kein Maskenball sein, ja? Deine Beziehung zu Jesus sollte kein Maskenball sein, wo du irgendwie dich verstecken musst oder dich verstellen musst. Und kannst du übrigens auch gar nicht, weil Gott ist Gott. Und wir können Gott auch nicht manipulieren durch unser Gebet. In Matthäus 6, Vers 6 heißt es, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Das ist ein ganz, ganz spannender Vers. Was denkst du denn, wenn du so diesen Bibelvers liest oder hörst? Ich lese ihn nochmal vor. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Also ich finde, das ist so ein typischer Bibelvers, der gerne von Menschen genommen wird, um zu zeigen, dass man ja eigentlich gar nicht öffentlich beten sollte. Aber ganz ehrlich, das ist Quatsch. Das nicht öffentliche Beten oder dass Leuten das irgendwie komisch vorkommt, laut mit anderen zu beten, ist keine Frage des Evangeliums, keine Frage der Bibel, sondern es ist eine Frage der Kultur. Es ist gut, wenn wir uns häufiger als Christen die Frage stellen, bei so Dingen, Kultur oder Evangelium? Und häufig ist es eben die Kultur. Und Leute erzählen dann ganz fromm, dass es ja gar nicht biblisch sei, laut zu beten zum Beispiel. Aber aufgepasst, Kultur und Evangelium nicht verwechseln. Aber hier geht's noch um mehr, um etwas ganz Konkretes zwischen deinem Gott und dir, etwas ganz Persönlichem. Und meine Frage an dich ist, wo ist der Ort, wo du merkst, wo du am allerbesten mit Gott kommunizieren kannst? Was ist deine Kammer, wie Luther sagen würde? Wenn wir zum Beispiel ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass der Tempel der Ort war, an dem Gott mit den Menschen kommuniziert hat. Damals war es der Tempel. Und meine Frage an dich ist aber, was ist dein Ort, wo du merkst, dass wenn du da bist zu einer bestimmten Zeit, dann spürst du Gott ganz besonders. Dann bist du ihm quasi, also du spürst, dass er dir näher ist als sonst. Ich meine, er ist dir immer gleich nah, aber es geht jetzt um das Gefühl in dem Fall. Also erstens, wann ist deine beste Zeit zum Beten? Und zweitens, wo ist dein bester Ort zum Beten? Als ich zum Glauben kam an Jesus, als ich mich für Jesus entschieden habe, da habe ich richtig viele Bücher über Jesus, Christentum und Glauben gelesen. Natürlich neben der Bibel, ja, die habe ich auch gelesen, klar. Und was mir aber so aufgefallen ist, gerade bei den Biografien, die sind immer ganz besonders spannend, von den vielen Christen vor uns, das ist, dass die sehr häufig richtig früh am Morgen gebetet haben. Gerade diese ganzen, ich nenne es mal Helden im Glauben, ja, diese ganzen Missionare, die nach China gegangen sind und so weiter. Wenn du da so über die liest, die in ihre Biografien, die haben immer am Morgen gebetet. Also richtig früh am Morgen, ja. Ich rede jetzt nicht vom 8 Uhr oder so, sondern so um 5 Uhr und früher, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so dabei geht, wenn du das hörst. Da vielleicht stellst du jetzt die Frage, oder ich stelle mal die Frage, bist du eine Eule oder bist du eine Lerche? Ja, das ist doch die spannende Frage hier. Kennt ihr den Unterschied zwischen Eulen und Lerchen? Manche Menschen sind Lerchen, ja, die sind morgens um 6 Uhr fröhlich und wach, ja, und die nerven dann die Eulen, die nicht so fröhlich und wach sind. Und die Eulen aber, die sind zum Beispiel vor 9 Uhr überhaupt gar nicht ansprechbar. Ja, bist du so eine Eule vielleicht? Ja, vor 9 Uhr darf niemand kommen, ja, und bevor du deinen Kaffee nicht hattest, ganz gefährlich, ja, das ist. Aber die Eulen dafür, im Gegensatz, die sind um 21 Uhr, geht's bei denen erst richtig los, ja? Da geht's erst richtig los, da fangen die an, Party zu machen. Also, natürlich, wenn kein Corona ist und so, ja, dürfen ja kein Party machen, ja, dürfen alle nur lange Gesichter machen gerade. Nein, ich hoffe nicht, dass du das tust. Die Eulen sind eher so Nachtmenschen. Ja, also wenn du eine Lerche bist und um 5 Uhr aufstehst und betest, dann ist es cool, ja? Ich bin jetzt zum Beispiel ganz klar eine Lerche. Jetzt nicht 5 Uhr unbedingt und so, ein bisschen später, aber man könnte ja meinen, der frühe Vogel fängt den Wurm, oder? Oder sollten wir sagen, den Segen? Nein, das ist natürlich Quatsch, ja, das ist natürlich Quatsch. Das Wichtige ist, werde dir bewusst, wann für dich der beste Zeitpunkt ist, vor deinen Gott zu kommen und zu beten. Wenn man das weiß, wenn das ist, dann hast du eigentlich schon richtig viel gewonnen. Und noch besser ist es, wenn man da sogar eine Routine hat, ja. Wenn man zum Beispiel immer um 6 Uhr seine Gebetszeit hat, dann ist das richtig cool. Und wenn man das wirklich immer macht als Routine, weil wenn man das macht, dann sollte man das wirklich regelmäßig tun. Die Regelmäßigkeit ist hier wichtig, denn die Erfahrung hat gezeigt, nichts wird so schnell vernachlässigt, auch von mir, nichts wird so schnell vernachlässigt wie das Gebet. Nichts ist so umkämpft wie das Gebet oder deine Zeit im Gebet. Und deswegen ist es auch wichtig, eine Routine hier zu haben. Deswegen ist eine Routine hier auch so entscheidend. Weil vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die eben keine Lerchen sind, sondern du bist eine Eule. Und wenn du so früh aufstehst, dann schaffst du es vielleicht zu deiner Bibel, wenn du eine Eule bist, ja? Aber du schläfst nach den ersten Worten vielleicht ein, ja? Könnte ja sein. Dann denkst du dir so, okay, den Sein gibt's den Herr im Schlaf und bumm, nach 5 Minuten schläfst du über deiner Bibel. Ist nicht so sinnvoll. Es gibt Leute, die schaffen es, schon morgens aufzustehen, aber die schlafen nach 5 Minuten halt wieder ein. Dann kannst du lange, sag ich jetzt mal, morgens aufstehen und rufen, alle Zeit bereit für Jesus, bist du Gott, bist du bereit? Yes, schenk mir deine Kraft. Es wird dir nichts bringen, weil nach 5 Minuten bist du wieder am Einschlafen, wenn du keine Lerche bist, sondern eine Eule. Es wird dir wenig nützen, denn du bist halt ein Abendmensch, eine Eule. Und wenn das so ist, dann, das ist wichtig zu sagen, wenn das so bei dir ist, dann mach dir keinen Stress am Morgen. Ganz ehrlich, hab deine Zeit mit Gott am Abend, aber hab sie. Das ist das Wichtige. Das Thema Gebet löst bei uns ja Unterschiedliches aus. Für mich war es richtig gut und eine kleine Revolution in meinem geistlichen Leben, muss ich sagen, so ein Buch von Bill Hybels zu lesen. Vielleicht habt ihr mal von dem gehört. Ganz bekannter Pastor, Bill Hybels. Keine Ahnung, wie viele 1000 Leute in seiner Kirche sind, also ganz viele 1000. Auf jeden Fall hat dieser Bill Hybels, der hat richtig viele Bücher zum Thema Führung geschrieben. Und in einem seiner Bücher, das heißt Mutig führen, also ist quasi so ein Standardwerk für Führungskräfte oder für Pastoren und für beides, wird auch in der Wirtschaft gelesen, das Buch. In einem dieser Bücher, da geht es unter anderem um, jetzt wird's spannend, verschiedene Zugänge zu Gott. Gebet muss nämlich nicht immer ein Kampf und ein Krampf sein. Also vor allem kein Krampf. Gebet ist Kampf, ganz häufig, darf auch Kampf sein, aber es soll kein Krampf sein. Ja? Es gibt nämlich verschiedene Zugänge zu Gott. Und wenn du deinen Zugang zu Gott kennst, dann wirst du es auch einfacher haben, Zeit mit Gott zu verbringen, also auch regelmäßiger zu verbringen. Und wenn man nicht regelmäßig Zeit mit Gott hat, dann merkt man ziemlich schnell, dass es nicht läuft im Leben. Sprudelnder Bach oder trockenes Flussbett? Das ist die Frage. Lässt du dich von Gott regelmäßig erfrischen oder bist du geistlich gesehen ein trockenes Flussbett? Wenn du mal einen Tag keine Zeit mit Gott hast, dann merkst eigentlich nur du das. Wenn du 2 Tage keine Zeit mit Gott hast, dann merken es die Leute direkt um dich schon ein bisschen mehr. Wenn du aber 3 Tage oder noch viel länger keine Zeit mit Gott hast, dann merkt es deine Umwelt generell, weil du einfach nicht mehr im Kontakt mit Gott bist. Sprudelnder Bach oder trockenes Flussbett. Und die Menschen sind ja ziemlich unterschiedlich, oder? Ist ja schon spannend, wie unterschiedlich Menschen sind. Und genau deshalb ist es hilfreich, wenn man so ein Werkzeug besitzt, sage ich mal, um darüber nachzudenken, um darüber zu reflektieren, welchen Zugang man denn eigentlich selbst persönlich zu Gott hat. Wo blühst du auf? Wo blühst du auf? Welcher Zugang hilft dir, ein sprudelnder Bach zu sein? Weil Menschen sind so unterschiedlich. Und hier kommt eben dieser Bill Hybels mit seinem Modell ins Spiel. Und er spricht von folgenden 7 Zugängen. Da gibt es erstens der beziehungsorientierte Zugang. Ja, das heißt, das sind Menschen, die beten gerne mit anderen Menschen zusammen. Also die Frau mit dem Mann oder die ganze Familie betet zusammen. Und das ist so ein Zugang zu Gott. Ja, vielleicht bist du so jemand. Dann gibt es zweitens den Intellektuellen oder die Intellektuelle. Das ist zum Beispiel, wenn ich lerne, ja, wenn ich ein Buch habe, was mich total begeistert, wo es um Gott geht oder wo es um Gebet geht oder um was Spirituelles, ja, das kann ein Zugang zu Gott sein. Vielleicht bist du so jemand. Kennt ihr so Leute, die sich so Notizen machen ständig in ihrer Bibel? Und ich habe schon so Leute kennengelernt, die haben mir erklärt, oh, ich habe da so 5 verschiedene Marker und überall, wo Jesus was sagt, das ist grün. Und wo irgendwie der andere was sagt, das ist rot und keine Ahnung. Und irgendwelche zentralen Glaubensaussagen, die sind blau. Kennt ihr so Leute? Das sind, genau, so Intellektuelle. Das ist denen ihr Zugang zu Gott. Dann gibt es drittens die Anbetungsorientierten, ja, die kennen wir. Das sind so Leute, die lieben Lobpreis, ja, die gehen da voll drin auf in ihrem Lobpreis. Die singen ständig, ja, die singen in der Dusche, ja, die singen im Auto, die singen in der Gemeinde, ja, und das ist auch cool so, ja, aber die Frage ist doch, ich stell das vor, bist du so jemand? Ja, das ist die Frage, das Wichtige für dich. Ja, das, ich sage das natürlich nicht, damit wir drüber lachen können, ja, oder weil wir sind alle wichtig in Gemeinde. Diese ganzen Typen sind wichtig in Gemeinde, wir ergänzen uns. Und das sind natürlich keine reinen Typen, dazu komme ich aber gleich. Dann gibt es die Aktionsorientierten. Das sind Leute, die Großes vollbringen wollen, die immer irgendwie on fire sind, die Neues lieben. Ganz ehrlich, so einer bin ich. Ich liebe Neues, ja, zum Leidwesen meiner Frau. Ich liebe Neues, ich liebe neue Sachen ständig. Ich bin so einer, immer irgendeine neue Musik oder neue Ideen, irgendwelche Action-Sachen, ja, und denen sagt man dann häufig halt, ja, mach halt mal ein bisschen ruhiger. Ja, vielleicht kennt ihr das ja in Gemeinden, sagt man dann, mach ein bisschen ruhiger. Und das ist aber natürlich für so Leute, die aktionsorientiert sind, tödlich. Weil für die Menschen, die, ich sag mal, so einen aktiven oder aktionsorientierten Zugang haben zu Gott, die brauchen einfach Action, ja, und es ist auch gut so, dass die das brauchen. So Leute müssen sich bewegen, die machen auch lieber Gebetsspaziergänge und langes Rumsitzen im, ich sag mal, im stillen Kämmerchen, das ist nichts für so Leute, ja, überhaupt gar nicht. Und wenn du jetzt natürlich der eher kontemplative Typ bist, ja, dann hast du es mit so einem Zeitgenossen, der aktiv ist, der so einen Lifestyle pflegt, natürlich schwer, ja, oder wenn du nicht selbst so bist. Dann hast du vielleicht mit so einem Lifestyle bald einen Burnout. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Burnout als Aktiver, wenn du mich 2 Stunden zwingst, in den Seniorenkreis zu sitzen und nur Kuchen zu essen, ruhig auf meinem Stuhl. Ah, das ist nichts für mich. So sehr ich ja die Leute natürlich mag, aber nur rumsitzen 2 Stunden, das ist nichts für mich. Ich muss alle 20 Minuten aufstehen, mich bewegen und so. Ja, das, genau, das sind die Aktiven. Vielleicht bist du so jemand. Dann gibt es den oder die kontemplativ drauf sind, ja, das habe ich schon gesagt. Das sind so Menschen, die lieben einfach Stille. Ja, für die wäre ich viel zu laut, viel zu schnell, viel zu hektisch. Das wäre für die total schlimm. Die lieben es, Gott in der Stille zu erleben. Und je stiller es für die ist, desto besser. Und wenn du jetzt mit die mit so einem Aktionsorientierten zusammensteckst, oder wenn die so länger zusammen sind, hey, da müssen die echt leiden, ja. Also wenn der Aktionsorientierte nicht aufpasst, ja. Meine Frau ist zum Beispiel eher kontemplativ, würde ich sagen, ja. Die da darf ich nicht immer so ganz so wild machen, ja, mit neuen Ideen und so weiter. Und am besten die Reise und den Urlaub ein halbes Jahr vorher ankündigen und nicht eine Woche vorher, ja. Dann gibt es den Dienenden oder die Dienenden, ja, der dienende Zugang zu Gott. Das sind Menschen, die gerne anderen Menschen dienen, ja. Das sind Leute, die kaufen gerne für andere Menschen ein oder schenken denen was, kochen für die und das ist richtig cool, ja, wenn man solche Menschen hat. Das ist richtig stark und ich hoffe auch immer, dass jeder irgendwo in Gemeinde so ein bisschen so einen dienenden Zugang hat zu Gott. Und dann gibt es als letztes die Schöpfungsorientierten. Das finde ich spannend. Menschen, die einen schöpfungsorientierten Zugang zu Gott haben. Das sind Menschen, ja, die lieben die Natur, die lieben Gottes Schöpfung, ja, die gehen spazieren und heben Tannenzapfen auf und oh, dieser Tannenzapfen, den Gott gemacht hat, der ist voll der Hammer und so. Ja, so Leute gibt es und ich bin auch so ein bisschen so einer. Das sind Leute, die gerne draußen sind, die gerne draußen auch übernachten und die sich freuen am Vogelgezwitscher, die sich freuen an den Stechmücken im Sommer, einfach toll, ja. Nein, ich mache nur Spaß, aber ihr wisst, was ich meine, der schöpfungsorientierte Zugang. Solche Menschen gibt es auch. Das ist jetzt natürlich diese 7 Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, das ist jetzt natürlich ein recht vereinfachtes Modell, ihr habt es gemerkt. Es gibt natürlich wenige Menschen, die jetzt rein kontemplativ sind oder die rein aktionsorientiert sind. Ja, also so ein Aktionsorientierter, der will auch mal seine Ruhe haben, ja, vielleicht einen Tag oder so. Ist ja klar. Es gibt immer, eigentlich tritt das immer in so Mischformen auch. Und es ist natürlich jetzt auch kein so kein wissenschaftlich validiertes Modell oder sowas, ja, überhaupt gar nicht, sondern das soll Hilfestellung geben und vielleicht auch dir etwas Druck rausnehmen. Und meine Frage an dich ist, was ist dein Zugang zu Gott? Ja, ich hoffe, du hast jetzt vielleicht ein bisschen weniger Druck, ja, weil vielleicht hast du immer gedacht, ich muss unbedingt immer laut sein in der Gemeinde oder sowas oder leise sein in der Gemeinde. Ist natürlich Quatsch, ja, weil wir sind ganz unterschiedlich. Was ist dein Zugang zu Gott? Hörst du das jetzt zum ersten Mal und ist es für dich vielleicht sogar eine Revolution, was ich sage, mit den verschiedenen Zugängen? Wo ist dein Ort oder was ist die Sache, wo du merkst, da bin ich Gott richtig nah, da kann ich Gott richtig begegnen im Gebet? Es gibt eben nicht die eine richtige Art von stille Zeit. Denken wir ja oft, stille Zeit, man muss natürlich da die Klappe halten, in sein stilles Kämmerchen gehen und Bibel lesen. Nö, überhaupt gar nicht. Kannst auch einen Gebetsspaziergang machen, wie wir gerade gesehen haben. Ist ganz okay. Gott hat uns in Vielfalt geschaffen. Und genauso vielfältig, wie Gott uns geschaffen hat, ist auch unser Zugang zu Gott. Und ich hoffe, du konntest etwas Neues zum Thema heute, zum Thema Gebet mitnehmen und lernen. Ganz zum Schluss möchte ich noch beten.